Ja, ihr Lieben, heute geht es um die Apostelgeschichte. Wenn Jesus ins Spiel kommt, spielt der Teufel verrückt. Lasst euch überraschen. Und das sind so ein bisschen Basics, die wir heute hier neu auffrischen wollen. Und dabei ist mir eingefallen, dass wir als Pastoren, der Michael und der Daniel und ich, uns gerade Gedanken machen über einen möglichen biblischen Unterricht für Erwachsene. Manchmal kommen die Kinder nach Hause aus dem biblischen Unterricht und dann sagen die Eltern, boah, du weißt ja mehr als ich. Also es geht so ein bisschen um das, was wir eigentlich wissen sollten über Grundverständnisse aus der Heiligen Schrift. Wir wollen darüber nachdenken und das vielleicht im Herbst anbieten, mehr dazu später. Aber ihr könnt heute so ein bisschen testen anhand dieser Predigt, ob ihr so das Bedürfnis bekommt, oh, das würde ich aber auch gerne mal mehr erforschen, was steht da eigentlich in der Bibel drin, habe ich so ein gewisses Grundwissen, was mir dann auch hilft, mit der Bibel umzugehen. Also schaut mal nach, vielleicht ist auch manches in Vergessenheit geraten und so, kann durch einen biblischen Unterricht für Erwachsene wieder aufgefrischt werden. So, das war die gute Nachricht und die schlechte, ich werde heute lange predigen, damit ihr wisst, wann ich spätestens fertig bin, wenn die runtergebrannt ist und erlischt, dann habe ich garantiert aufgehört. Und ich bitte auch keinen nach oben zu kommen und die auszublasen. Das wäre unfair. Okay? Ihr Lieben, ihr seid in der Menge, davon gehe ich jetzt mal aus, Menschen, die Jesus erfahren haben und die sich Christen nennen. Und jetzt sitzen wir hier 2000 Jahre nach dem Kommen Jesu und wir feiern Gottesdienst. Wir feiern als Christen unseren Herrn und Freund Christus. Und das machen wir jede Woche. Wie kommt es eigentlich, dass du hier sitzen kannst? Was hat eigentlich dazu geführt? Dahinter stecken, hinter deinem Leben stecken Hunderte, Tausende von Menschen, die das Evangelium damals hier rübergebracht haben in die ganze Welt bis hin nach Worms und weit darüber hinaus. Tausende Menschen, die im Grunde genommen dafür gesorgt haben, dass Step for Step das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, immer weitergeführt würde. Und du bist auch nicht das Ende der Leiter, sondern du bist jetzt hier, du bist Christ geworden, wenn du denn einer bist. Und jetzt geht es mit dir weiter und andere Menschen werden irgendwann durch dich das Evangelium erfahren und kennenlernen und Jesus annehmen können. Und daher möchte ich am heutigen Sonntag und am kommenden Sonntag einmal über die Anfänge des Christentums sprechen und euch ein bisschen die Lage noch einmal in Erinnerung rufen. Die Lage damals vor 2000 Jahren in Israel, Jesus war gekreuzigt worden, ist gestorben, ist auferstanden von den Toten und ist in den Himmel aufgefahren. Und seine letzten Worte waren, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Das sind diese Jerusalem-Zentrum von Israel und dann die großen Landesteile Samarien und Judäa und Galiläa. Und 10 Tage später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sendet er seinen Heiligen Geist, die Geburtsstunde der Gemeinde. Nur wer den Geist Gottes empfängt, ist auch ein Christ. Er kann Jesus erkennen, sonst geht das eben nicht. Und jetzt ist der auferstandene Jesus in den Herzen von Menschen. Und jetzt wächst diese kleine Gemeinde. Am Anfang übernimmt Petrus die Leitung, denn Jesus hat ihm gesagt, auf dich, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Es ist die Gemeinde Jesu, aber mit Petrus fängt er an. Er ist der Gemeindeleiter sozusagen der ersten Christen. Und er hat ihm auch gesagt, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hatte, und das Wiederherstellungsgespräch stattfand, weide meine Schafe. Also mit Petrus beginnt die ganze Geschichte. Mehrere Gemeinden um Israel herum um Jerusalem herum entstanden bis ins benachbarte Syrien. Und damit hat sich der erste Teil der Verheißung von Jesus erfüllt. Jerusalem, Judäa, ich schalte mal kurz weiter, ob wir das hier sehen. Ja, genau. Und dann können wir sehen, hier Jerusalem, ein ein ganz kleines Gebiet hier, ein winziges Gebiet, das ist das große römische Weltreich. Und hier in Jerusalem und in ein paar Gemeinden drumherum, da hat sich die Verheißung erfüllt und es wurden Gemeinden gegründet. Und was war mit dem Auftrag von Jesus bis ans Ende der Welt? Hammermäßig. Warum haben sie den eigentlich nicht erfüllt? Sie haben nichts getan. Die Mission über die Grenzen Israels hinaus, die beginnt ganz unfreiwillig, nämlich mit dem Tod, mit der Steinigung des ersten Märtyrers Stephanus. Er wird gesteinigt, er sieht den Himmel offen, Jesus, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, steht auf und begrüßt den ersten Märtyrer Stephanus. Und daraufhin beginnen die anderen Christen, Israel zu verlassen. Und sie gehen nach Phönizien, Zypern, Damaskus und Antiochia. Und sie verkündigten dort weiter das Evangelium, allerdings nur den Juden. Es bleibt also alles in diesem Bereich, in dem Volk der Juden. Was war aber mit den Heiden? Keiner kam auf die Idee, zu den Heiden zu gehen. Worms existierte damals noch nicht. Aber wir sind ja auch Heidenland. Warum kam keiner auf die Idee, an die Grenzen der Welt zu gehen und denen das Evangelium von Jesus zu bringen, die noch überhaupt keine Ahnung hatten, auch kein altes Testament hatten? Gut, Gott greift wieder ein und er beruft den Saulus, einen Pharisäer, dessen Name übersetzt heißt Gott zum Dienst bereit. Er war ein Fanatiker, ein Verfolger der ersten Christen und er suchte sie zu töten und ins Gefängnis zu bringen. Und dann erreicht Gott ihn hier, das ist jetzt hier nicht drauf zu sehen, etwa hier liegt Damaskus. Dort will er hingehen, um Christen gefangen zu nehmen und Gott begegnet ihm, Jesus begegnet ihm, der auferstandene Herr und er bekommt eine herausragende Berufung. Da würdet ihr alle wahrscheinlich sagen, danke Herr für diese wunderbare Berufung. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 9. Dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Na, danke schön für diese Berufung. Gott erwählt sich einen Mann aus, der bereit ist, Leiden zu tragen, um den Heiden das Evangelium zu bringen. Er hätte vielleicht auch irgendjemand anders auswählen können. Er hat sich den Paulus ausgesucht, weil er wusste, dieser Mann ist leidensfähig. Der ist zuverlässig und der haut nicht ab, wenn er Schiffsunfälle hat, wenn er gesteinigt wird, wenn er ins Gefängnis muss, der zieht die Sache durch und deshalb wird dieser Paulus auch die sogenannten drei Missionsreisen durchführen, wobei ihr seht, vieles sind Schiffsreisen. Paulus war nicht mit dabei. Er war nicht nur leidensfähig, er fuhr auch nicht gerne mit dem Schiff. Vermutlich wurde er seekrank und er ist deshalb 20.000 Kilometer zu Fuß gegangen, um den Heiden das Evangelium zu bringen, also den Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Und währenddessen er den Paulus beruft, den Saulus beruft, der heißt Saulus, lebt jetzt der Saulus noch mal 12 bis 14 Jahre lang in und um Jerusalem und er studiert das Wort Gottes, das Alte Testament kannte er schon, und er studiert die Worte Jesu und er bringt das überein und er wird damit zum größten Schreiber der biblischen Briefe und zum großen Lehrer der ersten Gemeinde. Und er war Zeltmacher, das heißt, er hat auch sich sein eigenes Geld verdient. Und zuletzt lebte er in Tarsus. Tarsus ist hier oben, da ein bisschen Kleinasien, da oben hat er zuletzt gelebt. Jetzt passiert Folgendes, in Antiochia gibt es eine Erweckung. Jerusalem, die dösen so vor sich hin, da passiert nicht mehr viel, aber in Antiochia gibt es eine Erweckung und viele Menschen kommen zum Glauben aus den Juden und da schickt die Jerusalemer Gemeinde Petrus und die anderen Apostel schicken einen bewährten Mann nach Antiochia, um dort die Gemeinde aufzubauen und auch eine gewisse Ordnung zu geben. Und das ist der Barnabas, der wird dorthin geschickt. Und der Name heißt Mann des Trostes. Und das ist nicht nur ein Name, das ist auch ein Programm. Er ist tatsächlich ein Seelsorger, ein Tröster. Das ist in ihm angelegt. Wunderbar. Ein Seelsorger, ein Mutmacher, ein nicht mehr ganz junger, aber schon gereifter und bewährter Mann. Und von ihm sagt die Bibel, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und dieser Barnabas führt diesen Auftrag aus und holt sich aber aus Tarsus den Saulus nach Antiochia. Er will ihn unbedingt mit als Mitarbeiter im Team haben. Und der gelehrte Saulus sollte die Schulungsaufgaben übernehmen. Er sollte die neu gewonnenen Jünger schulen. Und das tun sie auch über ein Jahr lang. Und dann in Antiochia werden die Christen als erstes Christen genannt. Erst hier, etliche Jahre nach dem Tod Jesu und seiner Auferstehung. Das heißt Nachfolger des Christus. Deswegen wurden sie Christen genannt. Wie kam aber jetzt das Evangelium von Jerusalem, von Antiochia nach Worms? Was ist geschehen? Und Paulus ist der maßgebliche Mann, der dazu den Startschuss gegeben hat mit seiner ersten Missionsreise. Und dazu möchte ich euch jetzt einen Text lesen aus Apostelgeschichte 13. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der seine Kindheit mit König Herodes verbracht hatte, und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie und legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Eine absolute Multikulti-Gemeinde damals, alles übrigens Juden oder Proselyten, die hier lebten. Simeon wird genannt der Schwarze. Und vermutlich ist das Simon von Kyrene, der das Kreuz von Jesus getragen hat. Darauf tippen ganz viele Ausleger. Und dann gibt es noch andere, ein Lucius ebenfalls aus Kyrene, Manaen, der ist mit dem König Herodes Antipas aufgewachsen. Wahnsinn! Das ist der, der dem Johannes, dem Täufer, den Kopf hat abschlagen lassen. Das ist der, der Jesus so unglaublich verhöhnt und verspottet hat. Mit diesem König ist er aufgewachsen und jetzt ist er Christ geworden. Jetzt hat er sich positioniert und wenn er sich positioniert hat als einer aus den höchsten Regierungskreisen sozusagen, also es gab absoluten Top 10.000, da wusste er, was er gemacht hat. Er hat sich nämlich gegen das Establishment, gegen die römische Regierung, gegen die jüdischen Oberen gewandt und er ist Jesus nachgefolgt. Und dann gibt es einen Gottesdienst und einer von ihnen bekommt eine Eingebung. Paulus und Barnabas, das könnten doch diejenigen sein, die jetzt endlich einmal den Auftrag von Jesus ausführen. Und weiter hinausgehen, nicht nur nach Jerusalem und Samaria, sondern hinaus bis an die Grenzen der Erde. Und dann fastet die Gemeinde. Sie will den Willen Gottes hören. Ihr Lieben, daran liegt so vieles. Auf den Heiligen Geist hören bringt uns auf die richtige Spur. Und das tut diese Gemeinde hier. Das tun sie gemeinsam. Und sie kommen auf die richtige Spur. Und sie sind sich klar darüber, ja, Paulus und Barnabas sollen ausgesandt werden und dann den Heiden das Heil, das Evangelium bringen. Schauen wir mal weiter. Paulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Sie zogen von Ort zu Ort über die ganze Insel und predigten. Interessant. Was lesen wir hier? Die marschieren los und die marschieren los zu einem kleinen Hafen in der Nähe von Antiochia. Der ist auf dieser Karte, die ich jetzt euch gezeigt habe, gar nicht drauf. Hier liegt der ganz winzige Hafen bei Antiochia, Seleucia. Und von dort aus fahren sie mit, hier interessanterweise fährt er doch mit dem Schiff, ein kleines Stück nach Salamis. Und dann später kommen sie in die Hauptstadt Paphos, davon werden wir gleich hören. Zunächst einmal nach Salamis und dort verkündigen sie das Evangelium. Also, ganz interessant. Die Gemeindeleiter, haben wir gerade gelesen, sandten Barnabas und sie sandten den Saulus aus. Und vorhin haben wir gelesen, der Heilige Geist hat sie ausgesandt. Und was ist denn der Widerspruch? Nun, gar keiner. Gott handelt durch Menschen, Gott redet durch dich, möchte, dass du auf sein Wort hörst, sein Wort in der Bibel, dass du seine Stimme hörst und dass du dann das tust und umsetzt. So berufen wir auch unsere Diakone und Ältesten, indem wir auf Gottes Stimme hören und fragen, wen möchtest du denn in der Gemeinde haben, der dieser Gemeinde vorstehen soll? Und dann berufen wir Älteste und auch Diakone. Nun beginnt die erste Seereise. Sie stechen in See und sie kommen in die Stadt Salamis. Was können wir daraus lernen? Ganz einfache Prinzipien. Das erste ist, wenn Gott zu uns redet, dann setzt uns das immer in Bewegung. Es kann nicht sein, dass du Christ bist oder ich und aus meinem Leben kommt nichts heraus. Wir sollen ja Frucht bringen. Wir sollen ja unsere Bestimmung finden. Wenn ich dich jetzt fragen würde, weißt du und kannst du mir das in zwei Sätzen sagen, was ist die Bestimmung deines Lebens? Warum bist du Christ geworden? Warum hat Jesus dich erreicht und ist er für dich am Kreuz geworden? Kannst du das beantworten in zwei Sätzen? Auch die jungen Herren da hinten rechts, beantwortet euch mal die Frage, was ist deine Bestimmung? Was will Gott mit deinem Leben tun? Das gilt es herauszufinden. Und Barnabas und Saulus, sie wussten, jawohl, der Heilige Geist, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, möchten, dass wir hinausgehen über die Grenzen von Jerusalem und Samaria hinaus. Und ein weiteres Prinzip, Gott sendet dich niemals alleine. Wenn er dich irgendwo hinschickt, dann tut das bitte zusammen, damit man sich Mut machen kann, damit man sich stützen kann, füreinander beten kann. Bitte keine frommen Einzelkämpfer. Das geht so gut wie nie gut und da fehlt auch das Korrektiv. Und hier kommt noch ein dritter dazu. Wir haben das vielleicht gerade gelesen, einen Moment. Da steht, verkündeten Gottes Wort, Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Das war der Neffe von Barnabas, der Johannes Markus. Und er kommt mit auf die erste Missionsreise und sein Name heißt übersetzt Hammer. Hammer, der Hammer, bomm. Das ist sein Name. Aber der verhält sich gar nicht hammermäßig, denn als sie auf der ersten Missionsreise dann hier bis Perge kamen, hatte der schon die Schnauze voll. Das war ihm alles zu anstrengend. Das war zu viel Widerstand. Das war zu viel Reiseanstrengung. Das ist ihm als noch jungen Mann einfach, das hat er nicht hingekriegt. Und er ist abgehauen, ist wieder umgekehrt. Und der Paulus war stinksauer. Und als der Barnabas ihn später auf die zweite Missionsreise mitnehmen wollte, da sind die heftigst aneinander geraten. Weil Saulus, später Paulus, sich weigerte, diesen Mann nochmal mitzunehmen. Und Barnabas hat sich durchgesetzt. Und er wurde dann später ein treuer Mitarbeiter. Und er hat das Markus-Evangelium geschrieben. Und er schreibt in dem Markus-Evangelium ganz bescheiden, ganz am Ende des Markus-Evangeliums von sich selber, er beschreibt, da war ein Jüngling im Garten Gethsemane bei der Gefangennahme Jesu und dieser Jüngling floh aus Angst nackt aus dem Garten. Er redet von sich selber. Das war dieser Markus, der offensichtlich nicht der Mutigste war, weder bei der Gefangennahme Jesu noch noch bei der Missionsreise, auf der er umgekehrt ist. Barnabas war zum Glück barmherziger. Ich wünsche dir, dass du, wenn du in deinem Leben Angst bekommst, wenn du versagst, wenn du umkehrst von irgendeinem Auftrag, wenn du merkst, du hast es nicht hinbekommen, dann wünsche ich dir einen Barnabas, einen barmherzigen Menschen, nicht einen gelehrten Dogmatiker wie den Saulus, sondern ich wünsche dir einen barmherzigen Barnabas, der dich so aufbauen kann, dass du ein Hammer wirst in dieser Welt. Bei Markus, Johannes Markus, ist ihm das gelungen. Und es sagt uns auch noch, Mission muss man lernen, ihr Lieben. Niemand von euch kann von Natur aus einfach losgehen. Wir sind früher mit 20 Leuten hier in Worms auf den Marktplatz gegangen, haben Einladungen verteilt, eingeladen für einen Jazzgottesdienst, hatten einen Stand, haben Bücher verteilt. Heute kriegen wir das nicht mehr hin. Wir sind auch müde geworden. Obwohl Jesus gesagt hat, geht hin, gehen wir nicht mehr hin, sondern wir sagen, kommet her in unser Gemeindehaus. Wir kriegen es nicht mehr hin. Wir müssen Mission lernen. Darum brauchen wir vielleicht einen biblischen Unterricht für Erwachsene. Darum brauchen wir unsere Hauskreise und Gottesdienste. Lernt von Jesus, lernt missionarisch unterwegs zu sein. Und frage dich, wozu hat der Heilige Geist dich gesandt? Was ist deine Bestimmung in deinem Leben? Wenn du das nicht herausfindest, wirst du immer ein Problem haben mit Jesus. Du wirst dein Christsein nicht mit Feuer und Begeisterung leben, sondern du wirst wegen deiner Unwissenheit immer so ein bisschen dazu neigen, ein schlaffer Hänger zu bleiben im geistlichen Sinne. Finde deine Bestimmung. Dann, wozu hat der Heilige Geist dich gesandt? Saulus und Barnabas, Entschuldigung, wir sind schon weiter. Schließlich erreichten sie Paphos, das ist die nächste Stadt. Dort begegneten sie einem jüdischen Zauberer, einem falschen Propheten mit Namen Bar-Jesus. Dieser hatte sich dem Statthalter Sergius Paulus angeschlossen, einem sehr vernünftigen und klugen Mann. Der Statthalter lud Barnabas und Saulus ein, ihn zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Doch der Zauberer Elymas, so lautet der griechische Name von Bar-Jesus, also ist der gleiche Name, Elymas, griechisch, und Bar-Jesus, stellte sich gegen sie und versuchte, den Statthalter vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Der dortige Statthalter in Paphos war ein Prokonsul. Der wurde nicht vom Kaiser eingesetzt, wie der Pontius Pilatus in Jerusalem, sondern der wurde vom römischen Senat bestimmt und gewählt. Und das hat ihm noch mehr Macht und Unabhängigkeit gegeben. Und hier steht ganz deutlich, er war ein vernünftiger und kluger Mann. Und weil er vernünftig und klug war, wollte er hören, was Saulus noch damals und Barnabas zu sagen hatten. Er wollte das Evangelium hören. Er war vernünftig und klug. Und er hat festgestellt, das, was mir der römische Glauben gibt, das füllt nicht mein Herz. Er suchte nach mehr. Er war ein Seeker, ein Suchender. Aber an seinem Hofstaat gab es jemand, der ein Magier war. Dieser Bar-Jesus, ein Zauberer, ein Hexenmeister. Und er agiert gegen Saulus und gegen Barnabas. Das ist ganz entscheidend. Ihr Lieben, wenn du über Gott redest, über die Welt, über christliche Werte, über Religionen, das kannst du alles in unserer Gesellschaft machen. Über Moralvorstellungen kannst du alles machen. Kannst du im Radio machen, im Fernsehen. Sobald du aber auf das Zentrum zu sprechen kommt, auf den von Gott gesandten Sohn Gottes, auf Jesus, den Retter, den Heiland, den wir annehmen dürfen, der uns einlädt, aber ohne den wir unter dem Zorn Gottes bleiben, dann wird es gefährlich. Es ist nicht beliebig, ob ich von Jesus rede, es ist entscheidend, denn alleine Jesus rettet uns. Wir können über alle möglichen Randthemen sprechen, aber unser Auftrag ist es, den Glauben an Christus weiterzugeben. Es ist der einzige, der rettende Glaube. Und in unserem Land wird dann gesagt, wir glauben doch alle an einen Herrgott. Damit beruhigt man sich in einem Land wie Deutschland. Aber das nutzt niemandem, dass wir alle an irgendeinen Herrgott glauben, abgesehen davon, dass das gar nicht stimmt. Es hilft niemandem, denn nur der Glaube an Jesus rettet. Und jetzt kommt dieser Bar-Jesus ins Spiel. Der weiß, wenn mir mein Mentor, der Teufel, nicht beisteht und diesen Saulus und diesen Barnabas zum Schweigen bringt, wenn mein Chef, der Prokonsul, die beiden nicht wegjagt, dann geht es mir an den Kragen. Denn sein Chef ist der Teufel. Und der kommt erst dann ins Spiel, wenn das Evangelium weitergegeben wird, wenn Menschen zum Glauben aufgefordert werden, wenn dem Menschen gesagt wird, du musst dich entscheiden, ob du Jesus nachfolgst oder ob du dem Teufel nachfolgst. Und das ist hier der Fall. Und die Teufel glauben auch und zittern. Das heißt, die wissen genau, dieser Jesus, der ist stärker, der hat am Kreuz von Golgatha uns gottfeindliche Mächte besiegt. Und deswegen ist hier ein Kampf. Der eine will dem Prokonsul, dem Sergius, das Evangelium bringen und der Bar-Jesus will ihn davon abhalten. Und er möchte so bleiben, wie er ist, nämlich in seinem verlorenen Zustand. Vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier unter uns, der vielleicht kurz davor steht, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Dann wundere dich nicht über die Stimmen, die dir raten, dich davon fernzuhalten, die dir raten, das nicht zu tun. Wundere dich nicht über Menschen, die plötzlich ganz munter werden und dich abhalten wollen, dass du dich bekehrst, dass du dich taufen lässt auf den Namen Jesu, dass du Mitglied einer Gemeinde wirst, dass du missionarisch aktiv bist. Wundere dich nicht, weil da ist diese gottfeindliche Macht, die will dich davon abhalten, klar Position zu beziehen und die Rettung durch Jesus zu erfahren. Und selbst Menschen in unseren Familien, ihr kennt das natürlich auch, die mit Kirche und Glauben absolut nichts am Hut haben, die vielleicht noch nicht mal Weihnachten irgendwann in die Kirche gehen, die werden plötzlich putzmunter und sie können wie dieser Bar-Jesus reagieren. Und sie versuchen, dich von allem abzuhalten. Und sie sagen, du bist ein durchgeknallter Spinner, geh nicht mehr hin in diese Sekte da, die FEG. Lass dir doch nicht so einen Unsinn einreden. Da wird der Teufel wach. Und du weißt jetzt, was hinter diesen Stimmen steckt. Und du kannst dich entscheiden, das Richtige zu tun und dich für das Richtige, für den Richtigen, für Jesus entscheiden. Wie geht es weiter? Wenn der Teufel ins Spiel kommt, zeigt Gott seine Macht. Saulus, der damals bereits unter dem Namen Paulus bekannt war, hier wird er das erste Mal auch so genannt, sah dem Zauberer fest in die Augen. Übrigens, Saulus hieß ja, ich bin mit dir unterwegs, ja, ich stehe dir zur Verfügung. Und Paulus heißt der Kleine, der Nichtige, der Unwürdige. Paulus ist komplett umgedreht. Von einem glühenden Verfolger der Christen ist er demütig geworden. Er hält sich nicht mehr für groß und allwissend, obwohl er eine super Ausbildung gehabt hat. Deswegen der Kleine, schon in diesem Namen ist es versteckt und der ist auf Gott vertraut und nicht auf seine eigene Macht. Also Saulus, der damals bereits unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist sagte er, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann herumzustolpern und jemanden zu suchen, der ihn an die Hand nahm und führte. Jetzt ist Paulus hier, der Kleine, der Niedrige, aber er ist sich bewusst, ich spreche in der Autorität von Jesus. Du magst klein sein in deinen Augen. Du magst nicht besonders begabt sein. Könnte alles möglich sein. Aber sei dir bewusst, das brauchst du auch gar nicht. Du kannst klein und niedrig sein und mache dir bewusst, dass du in der Autorität und in der Vollmacht von Jesus unterwegs bist. Nicht nur bei Missionseinsätzen, in deinem Alltag. Das macht deinem Leben wertvoll, das gibt deinem Leben Pfiff, die Macht, die Autorität deines Herrn. Paulus hat sich daran erinnert und ihm war das bewusst. Und er hat keine Angst vor dem Teufel. Und er entlarvt dir das Treiben von diesem Bar Jesus ganz deutlich. Du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du nie aufhören, die gerechten Wege des Herrn zu verdrehen? Alles, was der Bar Jesus gesagt hatte am Hof dort des Prokonsuls, war nichts als Lüge. Ein Lügengeist. Der Teufel bringt uns nicht die Wahrheit, er belügt uns. Heute boomt ja die Esoterik. Bis heute ist das alles Lug und Trug und schadet dem Menschen. Die Horoskope belügen dich und können dich in Abhängigkeit bringen. Wahrsager belügen dich und machen dein Leben kaputt. Amulette, Glücksbringer, esoterische Bücher über Engel, Pendel und Tarotkarten, alles zerstörerische Lügen, ohne Wenn und Aber. Und es sind immer Menschen, die dich verführen wollen durch ihr gottfeindliches, trügerisches Treiben. Und es hat gar nichts zu tun, all der esoterische Markt mit dem Gott der Bibel zu tun. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, so sagt es uns die Bibel, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber die Esoteriker und Zauberer heute im Jahr 2019 werden dir alles andere sagen, nur nicht die Wahrheit. Sie wollen dich betrügen. Und darum, wenn der Teufel ins Spiel kommt, beweist Gott seine Macht. Zwar für eine kurze Zeit, aber schlagartig wird dieser Zauberer blind und er erlebt die Macht Gottes. Und das erschreckt den Prokonsul sehr. Er erfährt Blindheit, der bei Jesus Hilflosigkeit und tiefe Finsternis. Was soll ihm damit gesagt werden? Nun, das ist genau das, was du mit deinen esoterischen und teuflischen, betrügerischen, zerstörerischen Mächten bei den Menschen auslöst. Du stößt sie letztlich in geistliche Finsternis, in Blindheit und Hilflosigkeit. Ihr Lieben, viele unserer Mitmenschen würden von ihrem Optiker sehr wohl gesagt bekommen, sie haben wunderbare Augen, sie brauchen noch lange keine Brille. Aber in Wirklichkeit leben die meisten Menschen blind und leben in Finsternis. Jesus hat das jedenfalls so gesehen. Johannes 9, Vers 39, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Nochmal, ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Das hat er hier gerade der Paulus an dem Bar Jesus demonstriert. Ganz praktisch, ein Bild sozusagen. Bitte prüft euch selbst, auf welcher Seite ihr steht. Auf der Seite der Wahrheit, auf der Seite des Evangeliums, auf der Seite von Jesus. Alle anderen Seiten, sagt Paulus uns hier, verdrehen die gerechten Wege des Herrn. Sie bringen dich nicht weiter. Sie bringen dich nicht zu Gott. Sie bringen dich nicht zu einem erfüllten Leben. Sie bringen dich schon gar nicht in die Ewigkeit, in den Himmel. Es gibt nur diesen einen Weg, die Wahrheit in Jesus Christus. Und ich lade dich heute Morgen ein, im Namen von Jesus auf seine Seite zu treten. Ganz bewusst, vielleicht auch erneut. Vertraue ihm allein. Ein letzter kurzer Gedanke. Vertraust du Jesus und staunst über ihn? Als der Statthalter sah, was geschehen war, der Sergius, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Dieser Sergius hat jetzt das Evangelium gehört und er hat noch eine Machtdemonstration des lebendigen Gottes gesehen und er bekehrt sich und er glaubt an Christus und er fängt an zu staunen. Einer, der bei Jesus, wird blind und ein anderer wird sehend. Der vorher die große Botschaft hatte an den Sergius, er wird abgesetzt und blind und der Prokonsul beginnt zu glauben, er kann sehen. Wir finden hier einen ganz wichtigen Unterschied, ihr Lieben, zwischen ein wenig religiös sein und einem Nachfolger von Jesus. Nachfolger von Jesus bekehren sich nicht nur einmal, sondern sie beginnen zu staunen über die Lehre des Herrn. Und jetzt kommt es und sie hören auch nicht auf zu staunen. Ich kenne in meinem Leben Zeiten, wo ich wenig in der Bibel gelesen habe und wenig gebetet habe, wo ich lustlos an die Bibel herangegangen bin, wo ich einfach so ein bisschen ein schlaffer Hänger war. Immer wieder gab es das mal, vor allen Dingen in meiner Jugendzeit. Wahre Nachfolger von Jesus staunen Tag für Tag, Jahr für Jahr über die Größe des Herrn und sie studieren die Bibel, damit sie Jesus noch besser kennenlernen und den Vater und den Heiligen Geist. Sie staunen über seine Liebe, Güte und Barmherzigkeit, die so unermesslich groß ist. Wahre Nachfolger hören nie auf zu sagen, das weiß ich doch schon alles, sondern sie sind wissbegierig und sie sind begierig, nah am Herzen Gottes zu leben. Und dazu brauchen wir auch sein Wort. Und dann wollen wir auch seinen Willen tun. Vertraust du Jesus und staunst du über ihn, wenn du merkst, dir ist das Staunen abhanden gekommen, dann lade ich dich ein, für dich beten zu lassen, dass du dich wieder auf den Weg machst und sagst, ich möchte wieder staunen über die Größe Jesu, über das Wunder des Evangeliums. Ich möchte nicht so als ein schlaffer Hänger weiterleben. Ich möchte gerne mutiger werden, missionarischer werden. Ich möchte gerne meinen Glauben in Wort und Tat weitergeben. Dann lass dich neu erfüllen und lerne zu staunen. Ich bin überzeugt, dass dieser Prokonsul den Mund nicht halten konnte. Er war jetzt ja einer der Top-Leute, auch noch Römer. Und er ist einer, der das Evangelium weitersagen wird, wie viele andere, die Paulus und Barnabas und andere erreicht haben. Bis irgendwann, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert, wurde das Evangelium weitergesagt, bis es hier in Worms ankam. Und vielleicht heute bei dir. Und du sollst jetzt wiederum einer sein, der das Evangelium weiterträgt. So hat Gott sich das gedacht. Ich lade dich ein, konsequent mit Jesus zu leben und ihm zu sagen, ich möchte ganz nah bei dir sein. Lass für dich beten bei dem nachfolgenden Lied jetzt, was wir jetzt singen wollen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Darfst du gerne jetzt hier nach vorne kommen? Wir wollen wie immer nach den Gottesdiensten für dich beten und dich auch segnen und senden. Und wenn du das noch nicht mitsingen kannst, ich bin entschieden zu folgen Jesus, dann lade ich dich ein, mach heute den ersten Schritt. Fang an, ein Leben mit Jesus zu leben und diene ihm, damit dein Leben reich wird und der Herr geehrt wird. Amen.